Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, heute Morgen unter euch zu sein. Ich glaube, vor 11 Jahren stand ich hier das erste Mal, als David zur Jugendpastor hier gesegnet wurde. So schnell sind die 11 Jahre vorbei. Vielleicht bin ich heute das letzte Mal bei euch, aber trotzdem, ich freue mich, heute unter euch zu sein. Ich freue mich, liebe Freunde, dass in der Bibel so viele verschiedene Themen sind, dass das Wort Gottes so viele Themen behandelt. Über moralische Werte, ethnische, über Familien, Frauen, Männer, über die Gemeinde und auch eine ausführliche Information über die Gemeindeleitung. Und das ist gut so, dass die Bibel so eine gute Grundlage gibt, wie die Ältesten, die Pastoren, die Gemeinde sein sollen. Die Eigenschaften eines Pastors, die biblische Eigenschaften eines Pastors, die sind sehr wichtig für die Gemeinde. Wenn sie zutreffen, wenn solche Pastoren sind, dann ist natürlich auch ein riesiger Segen auf die Gemeinde. Dann ist die Gemeinde anziehend, dann laufen die Gottesdienste, dann sind da Bekehrungen, da fühlt man sich wohl. Aber wenn die Pastoren diese Begabungen oder diese Fähigkeiten, die die Bibel zeigt, nicht haben, natürlich, das ist ein Leid für die Gemeinde. Und deshalb ist es so wichtig, immer wieder auch diese Stellen, diese Bibelstellen in Erinnerung rufen, wie sollte die Leitung der Gemeinde funktionieren. Eigentlich, Gott suchte in allen Zeiten nach Leiter. Mit Noah vielleicht beginnt er, und dann Abraham, und dann Mose, und dann David, Nehemia. Dann kommen die Apostel, und dann sagt Jesus, ich mache dich zum Menschenfischer. Und dann in die Kirchengeschichte, und dann war dann Luther und Zwingli, und Graf von Zitzendorf, und so weiter, und so weiter. Gott sucht immer wieder nach Leiter, und Gott sei Dank, dass er sie auch findet. Und die Gemeinde Gottes lebt bis heute, weil Gott immer wieder Leiter für diesen wunderbaren Dienst findet. Und meine Lieben, nicht die Pharaonen, nicht die Zaren, nicht die Präsidenten, nicht die Könige haben den geistlichen Lauf der Geschichte bestimmt, sondern geistliche Pastoren, Ältesten, Leiter haben den Lauf der Geschichte dermaßen beeinflusst, dass wir dafür heute Gott preisen können. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass Gott auch heute noch Leiter sucht, auch hier in Haiger, auch unter euch, die dieses Werk, dieses wunderbare Werk weiterführen sollen, die Gott verherrlichen sollen, die Menschen für Jesus gewinnen sollen. Dafür sind die Leiter da. Und einer von diesen Leitern war Timotheus. Und Paulus schreibt zu Timotheus, wie ein Ältester sein soll. Und das, was Paulus zu Timotheus geschrieben hat, das gilt auch heute für uns. Das gilt auch für uns. Und wir werden das heute, liebe Gemeinde, durchnehmen. Ich möchte noch voraussagen, die Latte, liebe Freunde, ist sehr hoch. Die Anforderungen sind sehr hoch. Aber Gott beruft einfache Menschen. Paulus, er sagt, ich war ein Lästerer. Ich war ein Schläger und dann ist er zu einem Apostel geworden. Er sagt, ich war wie eine stillende Mutter. Und wir berufen manchmal so einfache Leute, aber die gute Möglichkeit ist, dass die Personen, die gewählt sind, dass sie sich entwickeln, dass Gott sie gebraucht, dass sie geistlich wachsen und Erkenntnis wachsen und somit auch die Gemeinde leiten. Ich lese den Text. Der Text ist mir vorgegeben. Aber ich werde auch andere Bibelstellen noch dazu nehmen. Das Wort ist gewiss, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Der Aufseher nun muss untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, sittsam, gastfrei, lehrfähig, kein Trinker, kein Schläger, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend und weiter. Wird, glaube ich, nächsten Sonntag gelesen. So, nur 3 Verse. Aber zuerst um Leiter und dann 12 Qualifikationen. ziemlich viele. Ich denke, einige werden wir streifend durchnehmen. Ja, sie schaffen das auch nicht, aber einigen werden wir ein bisschen näher anschauen. Also als allererste wollte ich weiter sagen, dass Pastoren, Ältesten immer in Mehrzahl gesagt worden sind. Ich habe beides erlebt. Als die Gemeinde nicht groß war, war ich allein. Ich war der Pastor, ich war der Gemeindeleiter, ich war der Älteste, ich war allein. Es ging auch, aber es ist sehr schwer. Ich kam an meine Grenzen. Aber als wir den zweiten gewählt hatten, dann war es natürlich viel, viel, viel besser. Also die Gemeinde spricht immer über die Mehrzahl. Ist jemand krank, rufe die Ältesten der Gemeinde. Die Ältesten unter euch ermahne ich. Immer müssen einige Personen sein. Es muss nicht sein, dass eine Person alles bestimmt, müssen einige sein. Gut, wir kommen jetzt zu den biblischen Erwartungen oder das Werk eines Ältesten. Das Wort ist gewiss, wenn jemand nach einem Aufseher, hier steht das Wort Episkopes, der Aufseher, der schaut, der betrachtet. Und dieses Wort kommt 5-mal im Neuen Testament vor. Und einmal wird dieses Wort für Jesus benutzt. Und die andere alle mal für Männer, die die Gemeinde Gottes leiten. In Titus ist geschrieben, in Titus 1, deswegen ließ ich in Kreta dich zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen, in jede Stadt Älteste, hier steht Presbyteros, einsetzen solltest, wie ich dich geboten hatte. Denn der Aufseher, hier steht Episkopus, muss untadelig sein als Gottes Verwalter. Also Ältesten und Aufseher ist austauschbar. Für die gleiche Bezeichnung, für die Leitungsteam, einmal werden sie Presbyteros, einmal werden sie Episkopus genannt. Aber es ist der gleiche Amt oder Aufseher, ja, oder Ältester. Und dann kommt noch eine dritte Bezeichnung. Das ist Pastor. Woher nehmen wir das Wort Pastor? Ich lese 1. Petrus 5,1. Der Älteste unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus, auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll, hütet die Herde Gottes. Und weiter, seid Vorbilder der Herde. Wo eine Herde ist, da muss ein Hirte sein. Und in Lateinisch ist der Hirte Pastor. Von da kommt das Wort Pastor. In Russisch Pastor ist die gleiche Wurzel wie in Lateinisch, Pastuch, Pastor. So, das sind diese drei Begriffe. Ältester, Aufseher, Pastor. Aber alle drei sind austauschbar, die gleiche Bezeichnung. Interessant, dass das Wort Aufseher, das hat sich im Laufe der Zeit nicht so durchgesetzt. Das Wort Ältester und Pastor, wie in Israel, in messianischen Gemeinden, in Juden, die an Jesus glauben, da gibt es diese zwei Bezeichnungen, Ältester, Pastor. Und in Deutschland, in den meisten Gemeinden auch so. Das Wort Aufseher wird seltener gebracht, aber Episkopus zu übersetzen ist dann Aufseher. Ja, Ältester, das heißt nicht, dass er über 80 soll sein. Meine Kinder hatten mal einen Fußballkamerad zu Gottesdienst eingeladen und dann kommt der Junge und sagt, ich weiß nicht zu wem von meinen Jungs, warum sagen sie alle zu deinem Papa Ältester? Da gibt es ja viel ältere Leute in die Gemeinde. Also einer von außen, der kam, der konnte das nicht verstehen. Ältester, der einfach diesen Dienst hat. So, okay. Weiter, liebe Freunde, wenn jemand einen ältesten Pastorenamt, Episkopus, der begehrt ein schönes Werk. Die Gemeinde ist ein schönes Werk. Warum es ein schönes Werk ist, das werden wir jetzt im Laufe der Predigt noch sehen. Ja, ich will nicht vorausgreifen, aber das werden wir noch sehen. Ich habe 7 Dienstbereiche ausgearbeitet anhand der Schrift. Es gibt natürlich noch mehr, aber bei diesen 7 will ich bleiben, die Hauptdienste der Leitung der Gemeinde. Als erster habe ich geschrieben, auf sich selbst zu achten. Und das habe ich von Apostelgeschichte 20, 28. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch als Episkopos, Aufseher, eingesetzt hat. In Timotheus 4, 1. Timotheus 4, 16, habt Acht auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in diesen Dingen, denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die dich hören. Achten auf sich selbst. Jesus hat in Lukas Evangelium gesagt, ein Blinder kann einen Blinden nicht führen. Und ein geistlicher Leiter, er muss auf sich selbst achten, damit er nicht biblische Defizite hat. Er muss die Bibel verstehen. Liebe Freunde, wenn ich als Pastor die Gemeinschaft mit Gott nicht suche oder zu wenig suche, wenn ich die Bibel nicht untersuche, was kann ich der Gemeinde weitergeben? Ich von mir aus kann ich nicht raus aus den Ärmeln schütteln. Ich muss mir immer von Gott führen lassen. Und das habe ich in meiner Praxis auch immer wieder erlebt. Jede Stunde, jede zusätzliche Stunde, die ich mit dem Wort Gottes verbracht habe, ist in erster Linie ein Segen für mich, für meine Frau, für meine Familie und auch für die Gemeinde. Und manchmal auch nach außen. Ich war auch noch 10 Jahre Lehrer, Religionslehrer nebenbei in der Schule. Die Zeit mit Gott verbringen, das ist wichtig für einen Pastor. Und das Zweite, ich bin jetzt ein bisschen über 38 Jahre verheiratet. Durch alle Jahre hindurch haben wir jeden Tag, wenn ich natürlich zu Hause bin, wenn ich nicht unterwegs bin, mit meiner Frau zusammen gebetet. Von Anfang haben wir auch abends die Bibel zusammen gelesen, jetzt machen wir das morgens. Aber wir ziehen das durch das ganze Leben. Und dadurch natürlich sind wir selber gesegnet, das verbindet uns und wir beten auch immer dann für den Dienst. Und liebe Freunde, achte auf dich selbst, da liegt auch eine riesige Verheißung. Du wirst du selber gerettet und die, die dich zuhören. Ich will gerettet werden. Ich will, dass meine Kinder gerettet werden. Ich will, dass die Menschen, die Gott mir anvertraut, dass sie gerettet werden. Und das ist ein Weg. Gott zeigt uns einen Weg. Ja? Forsche in der Bibel. Achte auf dich selbst. Hab Gemeinschaft mit Gott. Und dann wirst du zum Segen sein. Warum ist die Gemeinde ein schönes Werk? Weil an der Leitung Menschen sind, die an sich selber arbeiten. Ja? Die Gemeinschaft mit Gott pflegen. Ihnen offenbart Gottes, wie in Psalm 25 geschrieben, ist seinen Bund, sein Wort. Und somit gehen die Pastoren voran. Sie wissen, wie wichtig die Gottesdienste sind. Sie wissen, wie wichtig die Hauskreise sind, Bibelstunde, Gebetsstunde. Die gehen voran. Und das ist die erste Bedingung für einen Pastor, für einen Leiter, Gemeinschaft mit Gott suchen. Sich von Gott erfüllen lassen. Das Zweite, auf die Herde zu achten. Achte auf sich selbst, steht das Erste, und dann auf die Herde, auf die Gemeinde. Umgekehrt geht es nicht. Ja? Zuerst auf sich selbst und dann auf die Herde. Apostelgeschichte 20, 28. Hab Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten. Liebe Freunde, wir sehen das, dass es ein Gotteswerk ist, die Pastoren zu berufen zu diesem Dienst. Und die Pastoren, die Leiter, die Ältesten, sie achten auf sich selbst. Und das Zweite, ja, die achten auf die Gemeinde. Die kennen die Gemeinde. In 1. Petrus ist geschrieben, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, auch nicht als schändliche Gewinnsucht, sondern bereitwillig, nicht als die, die über den Bereich herrschen, sondern indem sie Vorbilder sind. Das ist Achten auf die Gemeinde. Nicht als schändlicher Gewinn, nicht irgendwelche Profitvorteile haben, jetzt bin ich Pastor, sondern bereitwillig, mit Freude, mit Liebe die Gemeinde leiten. In Hebräer steht ein interessanter Satz, das ist an die Gemeinde gesagt, gehorcht eure Pastoren, damit sie diesen Dienst mit Freude tun. Ja? Wenn sie das nicht tun, wenn sie mit Seufzen tun, das ist nicht gut für die Gemeinde. Und wir wollen ja, dass es gut für die Gemeinde ist, dass die Gemeinde anziehend ist, müssen die Pastoren mit Freude den Herrn dienen. Interessantes Wort ist in Mose geschrieben, wo der Herr eigentlich als ein drohendes Wort, weil du den Herrn, deinen Gott, nicht gedient hast mit Freude und Lust, du wirst deinen Feinden dienen. Das sagt Gott zu Israel, weil du deinen Gott nicht mit Freude gedient hast, weil du über Gott nicht begeistert wirst, wirst du deinen Feinden dienen. Nehemia sagt, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Freude am Dienst, das ist überlebenswichtig für die Pastoren, die Gemeinde. Die müssen beten darüber, die Gemeinde muss auch dafür beten, dass sie mit Freude das tun. Und liebe Freunde, noch einmal zu Nehemia, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ist die Freude nicht da, ist die Stärke nicht da. Das hängt zusammen. Und es gibt ein ermutigendes Wort im Psalm 45. Du liebst Gerechtigkeit und hassest Frevel. Damit hat dich Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl. Gott gibt die Freude. Wenn wir daran eifern, wenn wir diese Freude suchen bei Gott, Gott gibt diese Begeisterung, weil es ein schönes Werk ist. Und Gott tut das auch sehr gerne. Achten auf die Gemeinde. Ich bringe jedes Jahr mit meiner Frau so von 200 bis 300 Touristen aus Deutschland nach Israel. Und ich habe verschiedene Leute da bei sich. Da lernt man auch so vieles von ihnen. Und einmal sagt ein Mann, der hatte so viele Enkel, ich glaube über 50 Enkel, so eine große Familie. Und hat er so voll Freude gesagt, ich habe 50 Enkel. Ich sage, natürlich ist es ein riesiger Segen. Aber sage ich, darf ich die Frage anders stellen? Haben die 50 Enkel einen Opa? Und da wurde er ganz, ganz still. Um ein Opa zu sein, um ein geliebter Opa zu sein, das kommt nicht von allein. Aber wenn du die Gemeinschaft suchst mit deinen Enkeln, wenn du eine Beziehung aufbaust, auf einmal bist du der Beste. Genauso auch mit der Gemeinde. Achten auf die Gemeinde, das heißt Beziehungen aufbauen mit den Gemeindegliedern. Nicht nur vorne, sondern auch so im Alltag, in anderen Diensten. Die Gemeinde kennen, die Gemeinde aufbauen. Als drittes, die Ältesten sind für die Heiligkeit der Gemeinde verantwortlich. In Matthäus 18 ist geschrieben, wenn Menschen von der Sünde nicht lassen, dann geh und sage es ihnen, eigentlich das ist zu allen gesagt, aber die Pastoren, die tragen die Hauptverantwortung, weil die Sünde ja eine schwere Sache ist. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dir Anlass zur Sünde gibt, so hau ihm ab, sagt Jesus. Lieber ohne Auge, ohne Hand in Himmelreich zu kommen. Sünde ist kein Spaß. Und hier sind die Pastoren, Ältesten verantwortlich, auch die müssen auch den Mut aufbringen, beikommen, die Sache ansprechen, liebevoll, väterlich, damit Menschen von der Sünde frei werden. Für die beten, ja Auswege zu zeigen. Und öfters, liebe Freunde, ist der Ausgang auch sehr gut. Und hier ist auch geschrieben, wenn dein Bruder oder Schwester auf dich hört, dann hast du deinen Bruder gewonnen. Das griechische Wort für gewonnen steht das gleiche, wenn ich einen aus der Welt gewinne oder wenn ich einen sündigen Bruder gewinne, steht das gleiche Wort. Ich habe ihn gewonnen. Er ist wieder ein Bruder, ist wieder ein Gemeindeglied, ist wieder ein Kind Gottes. Und das ist die Aufgabe der Gemeinde. Und ich habe so viele Fälle in meinem Leben erlebt. Denkt man, das ist so schwer. Ich weiß, ein Jugendlicher führt ein unreines Leben, moralisch sehr tief. Ja, und ich gehe auf ihm zu und dann sage ich, lieber Bruder, so und so ist es. Das ist nicht okay. Du kommst zur Kirche, du nennst dich ein Gotteskind und du lebst. Ja, woher weißt du das? Ich sage, du kannst ruhig sagen, dass es nicht stimmt, würde ich mich freuen, wenn du das kannst. Und dann hat er nichts gesagt, nach einer Woche kommt er, sagt er, das stimmt alles. Sagt er, wer weiß es? Ich sage, wir sind jetzt zu zweit an die Leitung, wir haben darüber gebetet, ich habe es vermutet, ich habe entschieden, dass ich dich anspreche. Und dann sage ich, und wenn du Buße tust, wir sind dafür da, dir Hilfe zu bieten, dass du rauskommst, dass du dich freuen kannst, dass die Last der Sünde dich nicht unterdrückt. Dann haben wir mit ihm zusammen gebetet, so. Wir haben das auch nicht weitergeleitet und auch Pastoren ist es geblieben. Interessant, in 3 Jahren hat er geheiratet. Auf einmal ruft er mich an, wollte er heiraten. Sagt er, Jakob, kannst du mich bitte trauen? Ich dachte, dadurch, dass ich ihm angesprochen habe, ist unangenehm. Umgekehrt, ich habe ihm gewonnen, ist ein Freund geworden. Und deshalb muss man auch Mut haben, liebe Freunde, anzusprechen, um Menschen zu helfen. Weiter, das 4. Hirtendienst. Pastoraldienst, Hirtendienst. Und in Johannes 21, 15, wir kennen diese Stelle, wo Jesus nach der Verstehung Petrus begegnet am See Genezareth. Und 3-mal fragt er ihm, Simon, liebst du mich? Und jedes Mal, weide meine Lämmer, weide meine Schafe, weide meine Schafe. Das höchste Anliegen Gottes, dass die Schafe eine gute Weide bekommen, auf guten, auf grünen Eiern. Dass das schönste Erlebnis der Woche sollte sein, der Gottesdienst mit meinetwegen Sonntagmorgens, wo sie eine grüne Weide, wo sie Speise bekommen. Ja, und das ist der Hirtendienst. In 2. Timotheus, und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Männern an, das weiterzuleiten. Und sogar das Geschriebene, doppelt die Ehre dem, der an Wort arbeitet. Die Bibel schätzt die Leute, die am Wort arbeiten. Und das ist fast die Hauptaufgabe. Von vielen Aufgaben würde ich so hoch sezieren, dieser Hirtendienst. Alle Altersgruppen, die müssen geistliche Speise bekommen. Und beten, dass Gott Wege zeigt, wie man das macht, in welchen Gruppen, Altersgruppen, überall, dass es stattfindet so. Diese Stelle zeigt, dass selbst der Aufseher natürlich auch selber viel Zeit mit der Bibel verbringt. In meiner Zeit, wo ich war 18 Jahre in einer Baptistengemeinde Pastor und ich war immer noch verantwortlich für einen Hauskreis. Hauskreis, ich war Pastor, aber auch immer ein Hauskreis. Es gibt Leute, die nicht so schnell in die Gemeinde kommen. Hin und wieder kommen sie und dann lade ich sie ein zum Hauskreis und jedes Mal beim Tauffest habe ich gemerkt, dass Leute aus dem Hauskreis kommen, dann auch schließen sich an die Gemeinde an. Also auch außerhalb der Gemeinde gibt Gott so viele Möglichkeiten, diesen Hirtendienst, diese Weiden auszunutzen. Bei uns in der Gemeinde war so eine Tradition, im Frühling war ein großes Tauffest, immer so, wir hatten nur so bis 20, die Gemeinde war nicht so groß, wir waren damals unter 100 und im Herbst noch ein Tauffest. Und ich habe so eine Taufbegleitung gemacht unter männlichen Kandidaten, unter Jugendlichen, immer Bibelstunden mit ihnen durchgeführt. Und dann so nach einer Zeit nehmen wir eine Bibelstunde durch, sage ich, wer von euch würde eine Predigt vorbereiten? Und von 10, von 12 Jungs, Jugendlichen, finden sich einer oder zwei, ich bin bereit. Ich sage, schreib eine Predigt darüber. Und dann ist er fertig, kommt er zu mir und dann bearbeiten wir noch zusammen diese Predigt. Und da sage ich, kannst du nicht Freitag vor der Gebetsstunde diese kurze Predigt haben? Ja, mache ich. Und so habe ich immer geweckt, so die Eifersucht zum Wort Gottes. Und ich bin so Gott dankbar, dass unsere kleine Gemeinde irgendwo 9 Pastoren weltweit jetzt Gemeinde leiten. So, und das ist was dir anvertraut worden ist. Du sollst Weiden auch anderen anvertrauen, damit auch sie fähig sind, den anderen zu lehren. Und diese Stelle finde ich auch sehr, sehr gut, was Gott hier den Pastoren zumutet. Und liebe Freunde, hier liegt ja auch die gleiche Verheißung. Wenn du das tust, rettest du dich selber, auch die, die dich zuhören. Und das nächste, das ist Verwalter in die Gemeinde. Denn der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter. Es gibt einige Dinge im Leben der Gemeinde, wo wir in der Bibel die Information nicht finden. In Apostelgeschichte 6, da mangelte an Borsch. Wisst ihr, was Borsch ist? An Essen für die Witwen. Ja? Und dann haben die Aposteln gebetet und die mussten eine Stellung nehmen und dann wurden Diakonen berufen, dass sie für diese Leute sorgen sollen. Es gibt öfters Sachen, wo wir die Informationen in der Bibel nicht finden, da mussten die Ältesten zusammenkommen, beten und den Vorschläge machen für die Gemeinde. Das ist der Verwaltungsdienst oder wie man mit dem Geld der Gemeinde umgeht, wie man unterstützt. Das ist auch die Hauptaufgabe der Pastoren, der Ältesten, der Gemeinde, Verwalterdienst. Als Sechste habe ich geschrieben, Väter in die Gemeinde. Wie ihr wisst, dass wir euch, und zwar jeden Einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet hat. Paulus sagt zuerst, er war ein Lästerer, er war ein Schläger und dann war er wie ein Vater in die Gemeinde. Die Beziehung der Pastoren zu der Gemeinde ist nicht wie Lehrer zu den Schülern, nicht ein Professor zu den Studenten, nicht ein Firmenchef zu seinen Arbeitern, sondern die Beziehung ist eine familiäre Beziehung, wie ein Vater zu seinen Kindern. Das finde ich so herrlich, liebe Freunde, was Gott uns, welches Programm Gott uns gibt. Und wie ist ein Vater? Und in Lukas 15, das ist so schön zu sehen, wie der Vater den verlorenen Sohn umarmt, wie ihm einen Kuss gibt, wie er sich mit ihm freut. Er konnte ihm abstoßen. Du hast es nicht verdient. Nein, das Vaterherz ist anders. Alle, die Kinder haben, die wissen, was die Eltern bereit sind zu tun für ihre Kinder. Und Gott weiß es auch. Und er will, dass jeder Pastor ein väterliches Herz hat für die Gemeinde. Ich glaube, dieses Beispiel habe ich schon hier mal erzählt. Mein Direktor oder Ex-Direktor, das ist auch schon auf Rente, ein Jude, Tom Lori. Ich arbeite über 10 Jahre jetzt eine jüdische Mission. Sagt er, ich kam nach einem 6-Tage-Krieg aus Israel nach England. Ich bin geflohen, ich bin weggelaufen. Es war so schrecklich da. Und er sagt, er hat eine Pastorenfamilie mich eingeladen. Die haben irgendwie gemerkt, woher ich komme. Und da waren einige Jugendliche in der Familie. Und ich ließ mich einladen. Und dann, bevor wir zusammen Mittag essen wollten, auf einmal, ja, der Vater so grob spricht er mit seiner Tochter, sagt er, du hast wieder alle deine Sachen da auseinandergeworfen, wann wirst du erwachsen, wann wirst du hinter dir aufräumen? Und sagt er, bei mir ging es hier rein und hier raus. In solche Familie war ich groß geworden, wo der Papa immer geschimpft hat. Und dann sagt er, als wir zu Tisch gingen, Mittagessen, kommt der Vater, umarmt seine Tochter, sagt er, mein liebes Kind, ich bin wieder durchgebrannt, vergib es mir, ich liebe dich. Und dann hat er gebetet. Und dann sagt dieser Jude, und ich konnte nicht essen. Ich bin in einer religiösen Familie aufgewachsen. Aber dass sein Papa sich entschuldigt, dass Papa sein Kind umarmt und herzt, das erlebe ich das erste Mal in meinem Leben. Und das war der Weg, dass er sich bekehrt hat. Dann hat er Jesus, diesen Gott will ich dienen, der von harten Vätern ein väterliches Herz macht. Und hier ist es so geschrieben, dass Paulus, er war ein Vater in die Gemeinde. Und Paulus sagt, ihr habt Zehntausende von Zuchtmeistern. Es scheint so, ein Zuchtmeister, der dir sagen soll, was du richtig und nicht richtig machst, sind immer ausreichend. Aber Väter in die Gemeinde, das ist Mangelware. Aber wenig Väter. Ich habe, meine Lieben, mal eine Umfrage gemacht bei uns in der Gemeinde unter Jugendlichen. Wir sind die Väter in unserer Gemeinde. Und das Ergebnis, das war auch für mich schockierend. Ich habe ganz andere Leute erwartet. Väter in der Gemeinde waren die, die hin und wieder auf die Jugendliche zukamen. Was machst du? Welchen Beruf lernst du? Ich bete für dich. Hast du noch Anliegen? Ich freue mich für dich. Und so weiter und so weiter. Und interessant, das kommt rüber. Das kommt rüber. Und hier ist auch, was Paulus sagt, oder auch was wie Jesus war, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Ja, so ein Herz für die Gemeinde haben. Meine Lieben, nicht nur für die Pastoren, für die Ältesten ist das geschrieben, dass sie Väter an die Gemeinde sollen sein. Ich denke, das ist auch für jeden Vater in der Familie. Wenn du willst, dass du ein Segen in deiner Familie erlebst, ja, dass Gott wirklich Geborgenheit, Frieden, Liebe schenkt, dann kann man das ja auch übertragen. Beten, dass Gott diese Eigenschaften schenkt, dass in die Familie mehr Segen ist. Und das letzte, Gebet über die Kranke. Bin ich noch in die Zeit? Ja? Mein ältester Sohn hat einmal hier überzogen. Das liegt nach Papa. Das siebte, was ich beschrieben habe, das ist Gebet über die Kranke. Wir kennen das, Jakobusbrief, ist jemand krank? Ich lese es, leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand gutes Mutes, der singe Psalmen? Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich der Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihm salben mit Öl in den Namen des Herrn? Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken helfen und der Herr wird aufrichten. Für mich war das immer so ein Trost. Diese Worte hat Jakobus geschrieben. Jakobus kannte sehr gut seinen Bruder Jesus. Und sagte, seid ihr in der Not, seid ihr krankt, ja, bittet, dass für euch gebetet wird. Und Jesus wird euch helfen. Wenn jemand stirbt, ist nicht geschrieben, dass sie die Pastoren rufen sollen. Aber wir tun das. Ja, ist eine gute Tradition. Jemand heiratet, ist auch nicht geschrieben, dass der Pastor so kommen soll. Aber wir rufen jemand, dass er uns segnet. Ist eine gute Tradition. Aber die Krankheit ist so wichtig in die Augen Gottes, dass die Pastoren, dass die Ältesten wissen müssen. Ja? Ist jemand krank? Und hier steht imperativ, ein Befehl, eine Befehlsform. Rufe, lass die Ältesten kommen, dass sie für dich beten. Und das Gebet wird den Kranken helfen. Ich denke, das ist ein sehr, sehr gesegneter Dienst. Menschen, die ja mit schweren Krankheiten leiden, vielleicht den letzten Abschnitt des Lebens leben oder alte Leute, die schon ganz schwach sind, die zu begleiten. Das ist auch, was die Bibel von den Pastoren erwartet und ganz, ganz stark erwartet. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin in allen Krankenhäusern von Bonn und Köln gewesen. Also, als wir da Nachfolger hatten in unserer Gemeinde, ich habe mir diesen Dienst immer mehr gewidmet. Und ich habe im Krankenhaus sogar Bekehrungen erlebt. Besucht man unsere Kranke aus unserer Gemeinde, liegt jemand daneben, die hören zu, wie du sprichst, wie du betest, auf einmal wollen sie das auch haben. Das ist so ein gesegneter Dienst. Und was noch ist, entsteht eine Beziehung. Ich habe eine Frau begleitet und dann kam sie ins Krankenhaus, stehe ich bei ihr und ich dachte, das ist schon, ich bin schon zu spät gekommen. Und dann sagt sie zu mir, auf einmal macht sie die Augen auf, ach Jakob, du bist da? Sagst du, ich habe solche Herrlichkeit gesehen, jetzt noch ein paar Minuten, dann bin ich bei meinem Herrn. Mit so einer Überzeugung. Ich sage, liebe Schwester, grüßen Sie alle unsere da. Das war so zu sehen, wo diese Schwester hingeht. Und liebe Freunde, dann bei der Beerdigungspredigt, das haben alle gemerkt, dass der Prediger, der da gepredigt hat, das war kein fremder Onkel, sondern da war eine Beziehung. Da weiß man, worüber du sehr sagen kannst und was du auch bezeugen kannst. Und das ist so herrlich, liebe Freunde. Diesen Dienst muss man sich einfach zu Herzen nehmen. Und mittlerweile wird man auch bekannt dafür. Und die Leute laden ein. Einmal wurden auch wurden wir eingeladen zu einer Frau, die nicht von unserer Gemeinde war. Und dann fragt sie mich, wo komme ich hin? Der Arzt hat gesagt, keiner weiß, wo sie hinkommen. Was sagen Sie zu mir? Ich sage, das ist so wenig von Bedeutung, was ich sage. Ich sage lieber, was Jesus gesagt hat. Und dann lese ich Johannes 3,16. Dann sagt sie zu mir, ist es auch in meine Bibel geschrieben? Die hat auch eine Bibel. Und dann holt sie ihre Bibel, ich habe sie zu Hause besucht, holt sie ihre Bibel dann lese ich aus Ihrer Bibel Johannes 3,16. Habe ich das unterstrichen? Die steht und die konnte zuerst nicht sprechen. Und dann sagt sie, auch in der Bibel meiner Mutter ist das geschrieben. Und dann holt sie eine alte Bibel von ihrer Mutter, noch Goethisch geschrieben. Habe ich das auch da gefunden. Und dadurch öffnen sich Leute. Und das Gleiche machen wir auch in Israel. Ich gehe mit den Pastoren, ich bin schon in einigen Krankenhäusern in Israel gewesen. Und einmal nach dem Gottesdienst, auf einmal kommt aus dem Ostenkrankenhaus einer raus und der ganze Haus ist blau. Und ein Freund von mir, der hat es sofort gemerkt, da ist was los, hat ihm angesprochen. Er sagte, ich wollte mich heute das Leben nehmen. Aber weil ich so dünn war, ist nichts gebrochen, nur der Hals ist blau. Dem haben sie rechtzeitig gerettet. Und mein Freund sagt zu ihm, komm zum Gottesdienst, dieser Mann aus Deutschland wird heute predigen. Und dann sitzt er und hört zu und nach dem Gottesdienst kommt er und sagt, ich will Jesus Christus aufnehmen. Und ich habe mir immer so Sorgen gemacht in Israel, wenn Menschen sich bekehren und Gemeinden waren noch so wenig. Ja, und wer wird ihn weiter betreuen? Was wird aus diesen Menschen? Ich habe ihn jahrelang nicht gesehen. Und vor ein paar Jahren haben wir mit Jakob Götz ein Predigerseminar in Haifa gemacht. Auf einmal sehe ich diesen Sergei, der damals mit dem blauen Herz war. Und liebe Freunde, ich freute mich so kindlich, wenn du einen Menschen hilfst, der so ratlos war und die Botschaft von Jesus ihm bringst. Und dann entsteht so viel Freude. Und das alles dürfen Pastoren natürlich erleben. Das waren die 7 Beschreibungen, liebe Freunde, und wir sehen, warum die Gemeinde Gottes ein schönes Werk ist. Ja, weil hier an der Leitung Leute Gott will haben, die wirklich diese Fähigkeiten haben oder geistlich wachsen, um das die Gemeinde zu bieten. Und weiter kommen die Eigenschaften effektiver Pastoren. Es sind 12 Eigenschaften, es ist natürlich nicht möglich, auf allen stehen zu bleiben. Aber einige will ich doch so ein bisschen antasten. Ich lese, ein Bischof aber soll untadelig sein, Mann einer einzigen Frau, nüchtern, besonnen, würdig, gastfrei, geschickt im Lehren, kein Säufer, nicht gewalttätig, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. 12 verschieden. Als allererste ist unsträflich, untadelig. Dieses Wort wurde aus dem Fechtengebiet, wenn man fechtet, heißt es, dieser Sport so. Dem kann man nicht treffen, dass er irgendwo moralische Grenzen überzogen hat, dass er irgendwo große Probleme macht. Von daher kommt das Wort. Hier, meine Lieben, steht auch nicht das Wort vollkommen. Ja, kein Mensch ist vollkommen. Jakobus sagt, wir strauchen alle, aber er muss untadelig sein, ihm kann man nicht nachweisen, dass er irgendwo bei Daniel, glaube ich, die suchten gegen ihn was und die konnten nicht finden. Ja? In allen ethischen, moralischen Fragen, biblischen Fragen, er muss unanfechtbar sein, untadelig. Das ist das erste Wort für einen, eine Charaktereigenschaft. Natürlich, wir können auch stolpern, auch Pastoren können Fehler machen. Petrus hat mal einen Fehler gemacht, als er gegessen hat bei den Heiden, könnt ihr euch erinnern. Ja? Und dann kam Paulus und hat ihm erinnert oder ermahnt, dass er geheuchelt hat. Fehler kann man machen, aber auch Pastoren dürfen die Korrektur annehmen, ja, und mit Gottes Hilfe weiterleiten. Also das ist das Erste. Das Zweite, Mann einer Frau. Also er muss nicht, in seinem Leben sollte das nicht passieren, dass er willentlich sich scheiden ließ. Ja, Mann, eine Frau, weil das ist dann schon noch kein Vorbild für die Gemeinde. Ob er früher vor der Bekehrung verheiratet war und dann geschieden und dann wieder sich bekehrt hat und dann geheiratet hat, das lasse ich offen. Früher dachte ich, das geht auch nicht. Mittlerweile denke ich, weil Paulus sagt über sich, auch in der Vergangenheit war ich ein Schläger, ein Lästerer, aber jetzt bin ich so, weil das ist eine große Veränderung und ich denke, das hat die Gemeinde die Entscheidung, die Freiheit, die Entscheidung zu treffen, ob sie so einen berufen soll oder nicht. Mann, eine Frau. Aber was hier, liebe Freunde, mehr gemeint ist, dass nicht nur, dass du einen Trauschein hast, dass deine Gedanken, Gedanken eines Mannes immer bei seiner Frau auch bleiben. Ja, andere Frauen interessieren ihn nicht. Er muss hier auch ein Vorbild sein, wie er seine Frau liebt, wie Jesus die Gemeinde. Wie Jesus die Gemeinde, interessant, als Paulus ein Beispiel finden wollte, wie Männer ihre Frauen lieben sollen, hat er kein einziges Beispiel aus dem Alten und Neuen Testament gefunden, um zu zeigen, sondern bringt Jesus als Beispiel. Ja, so hoch, so hoch. Okay, ich lese der andere durch. So, das ist das eine. Das dritte ist nüchtern, dann mäßig, sittsam, gastfrei. Gaius war gastfrei, ja, lehrhaft. Und jetzt aus diesen 12, liebe Freunde, aus diesen 12 lehrhaft, andere alle Eigenschaften, die betreffen die ganze Gemeinde. Keiner muss geizig sein, keiner muss Schläger sein und so weiter. Aber lehrhaft muss er sein, das ist eine Bedingung. Wenn ein Pastor, ein Ältester nicht lehrhaft ist, dann fällt es schwer, die Gemeinde zu leiten. Das ist das, was einer mitbringen soll. Und dann kein Säufer, nicht gewalttätig, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geizig. Schluss. So, warum, liebe Freunde, ist es wichtig, sonntagmorgens eine Predigt darüber zu halten? Ja, damit die Gemeinde weiß, wie hoch die Verantwortung ist und dass sie auf die Gebetsliste der Pastoren nimmt, dass sie für sie beten. Die Gemeinde muss manchmal lebensnotwendige Entscheidungen treffen, die Leitung. Und es ist schön, dass die Gemeinde immer für sie betet. Es ist so gut, dass die Pastoren, die Ältesten darüber hören, dass sie auch bei Gott um Gnade bitten, Gott, hilf mir zu wachsen, nicht stehen zu bleiben, damit ich ein Pastor, ein Leiter, ein Hirte für die Gemeinde sei. Und das Letzte, ich denke, das ist auch so schön, für Jugendliche zu hören, rechtzeitig zu beten, Herr, bewahre mich von Sünde, eines Tages möchte ich ein Leiter der Gemeinde sein, eines Tages möchte ich führen, ein Hirte sein. Und ich bin zutiefst überzeugt, liebe Freunde, dass auch in eurer Gemeinde viele liebe Brüder gibt, die diesen Dienst ja wunderbar machen. Und ich wünsche euch Gottes Segen von ganzem Herzen. Amen.